Etia Latoga informiert über aktuelle News aus der Welt der Hotellerie und Gastronomie. Von Tipps zur Optimierung des eigenen Betriebs bis hin zu steuerlichen Änderungen in der Branche. Einschalten, zuhören, erfolgreicher werden.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von ETL Latoga informiert. Heute mit einem absoluten Lieblingsthema von mir. Warum? Weil Österreicher und Österreicher lieben Desserts und insbesondere Eis. So, Desserts als Umsatztreiber ist ein wesentliches Element für den Erfolg der Küche der Restaurants 2026. Warum das so ist, was da drinnen ist und was vielleicht andere liegen lassen, nur weil sie sich in ihrem Restaurant primär um den Hauptgang kümmern und anstatt die Möglichkeiten und Chancen der Desserts zu nutzen, darüber will ich mit Markus sprechen. Herzlich willkommen, Markus, schön, dass du dabei bist. Du, Markus Sundinger, du bist ausgebildeter Koch, hast das gelernt im Amaron hier in Berlin und hast dich der Leidenschaft des Desserts verschrieben. Warum eigentlich?
Genau, ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Schön, hier zu sein und mit dir über dieses Thema zu sprechen. Ich habe die klassische Ausbildung gemacht, aber habe irgendwann gemerkt, okay, irgendwie Desserts sind doch eher mein Ding und sind so die Richtung, auf die ich mich spezialisieren möchte.
Wie positionierst du als Koch jetzt das Dessert? Was ist es für dich? Ein Add-on oder die große Passion?
Also privat würde ich sagen, es ist die große Passion natürlich. Und ich muss aber auch sagen, für mich, wenn ich ein Menü esse und das Dessert ist schlecht, dann kriegt das Menü auf jeden Fall einige Punkte Abzug. Weil für mich, ja, das Dessert muss nochmal so richtig einen raushauen. Das ist der letzte Gang des Abends. Und auch, glaube ich, das, wo man sich am meisten dran erinnert. Und wenn das Dessert schlecht ist, dann ja, ist der Abend hin.
Oh nein, warum eigentlich nur der Abend? Ist Dessert nicht eigentlich was, was man so 24/7 naschen könnte?
Guter Punkt. Dessert geht auf jeden Fall den ganzen Tag. Ob sie jetzt einfach angefangen bei, ja, Basic-Sachen wie irgendwie einem süßen Gebäck beim Frühstück oder was Kleines zum Lunch, einen coolen Ice-Drink am Nachmittag oder eben das klassische Dessert beim Abendmenü. Dessert geht eigentlich den ganzen Tag, ja.
Woher kommt das eigentlich, was die Restaurants traditionell dem Dessert so als Abschluss hinten raus nicht die gleiche Aufmerksamkeit gönnen wie dem Hauptgang?
Ich glaube, das fängt schon ein bisschen weiter vorne an, dass Patissiers in der Küche immer so die, ich sag mal liebevoll, Sonderfälle sind. Viele Köche sagen, kochen ist nicht backen. Stimmt. Und viele Köche haben auch gar keinen Bock auf Patisserie und auf Desserts machen. Und ich glaube, deswegen ist es in dieser typischen Küche, wie man sie sich vorstellt, ist es oftmals so, dass sich die Leute in der Küche eher davor drücken, das Dessert zu machen und ihren ganzen Fokus auf die ersten Gänge bzw. Vorspeisen und Hauptgänge.
Dabei verzichten sie an der Stelle auf unglaubliches Potenzial. Du hast das ja in der Vorbesprechung mal so ein bisschen durchblicken lassen. Da habe ich ja die, sage ich mal, zwei Pluspunkte auf der Dessertseite. Ich habe einmal, so deine These, einen geringeren Bedarf an Fachkräften an der Stelle, weil, das wirst du uns gleich erklären, Technik und alles drum und dran dafür Erleichterungen inzwischen sorgt. Und auf der anderen Seite dieses Ausreizen der Preisbereitschaft, des Zusatzumsatzes. Ich hatte ja das Beispiel erzählt, ne, mit der Erdbeerschale durch den Gastgarten zu laufen, funktioniert garantiert immer, mit Eis wahrscheinlich genauso. Wie würdest du das angehen?
Bin ich auf jeden Fall voll dabei. Und das Spannende ist ja auch dieser Satz, am Ende geht immer noch was Süßes, den kennt, glaube ich, jeder. Und es ist, glaube ich, auch so, wenn man...
Ich glaube, ich habe sogar einen eigenen Magen dafür.
Die meisten, glaube ich. Da würde ich mich anschließen. Aber es ist ja so, wenn du ein Menü gegessen hast und eigentlich satt bist, aber jemand sagt, hey, wie schaut es mit einem Dessert aus? Würde ich sagen, in 99% der Fällen sagt man ja. Und das ist einfach so irgendwie festgesetzt in der Gesellschaft, dass man das einfach perfekt nutzen kann, um eben seinen Gewinn und seinen Umsatz damit noch zu optimieren. Und deswegen sollte da mehr Fokus drauf liegen.
Woher kommt denn eigentlich dieser Gewinn und dieser Zusatznutzen im Dessert? Ist es im Produkt selber oder ist es einfach nur rein, dass eine größere Zahl auf der Rechnung steht?
Ich würde sagen, wir können auf jeden Fall anfangen beim Produkt selber. Wir haben da auch eine sehr, sehr große Möglichkeit und eine große Option auf Nachhaltigkeit zu setzen, dass wir einfach gewisse Produkte und Lebensmittel einmal kaufen, aber zweimal verkaufen. Wenn man, können wir gleich auch nochmal drüber sprechen, noch auf Zwischengänge setzt, kann man Sachen, die einfach über sind, nochmal verwerten. Eis hält sich super lange. Und ja, ich glaube, die Möglichkeiten, da wirklich viel rauszuholen, sind echt unendlich.
Da will ich doch gleich einhaken. Jetzt haben wir alle dir zugehört und sind gespannt, wie einmal einkaufen, zweimal verkaufen. Was genau meinst du damit?
Wenn wir jetzt, sagen wir mal, wir gehen davon aus, auf der Karte ist ein Gericht mit Basilikum und wir benutzen frischen Basilikum und wir kaufen alle zwei Tage einen Bund frischen Basilikum, brauchen aber nicht alle zwei Tage diesen ganzen Bund Basilikum. Wenn ich dann eine simple, relativ neutrale Eisbasis habe, habe ich zum Beispiel die Möglichkeit, der Basilikum, der überbleibt, der vielleicht nicht mehr schön genug ist, um auf dem Teller zu landen, den einfach mit in diese Eisbasis reinzumixen und dann die Woche drauf vielleicht ein Basilikum-Eis anzubieten. Heißt, ich habe für zwei Gerichte quasi oder ursprünglich für ein Gericht diesen Basilikum gekauft, damit kalkuliert, kann ihn aber an zwei Gerichten wieder verkaufen.
Das ist ja eine wirklich gute Idee. Und du hast vorhin noch so beiläufig einen Satz oder ein Wort fallen lassen. Auf das möchte ich auch noch gerne weiter eingehen. Zwischengang. Was schwebt dir denn da vor?
Zwischengang ist, Zwischengänge sind so ein bisschen in Vergessenheit geraten, glaube ich. Früher war es sehr klassisch, dass man zum Beispiel vor dem Hauptgang so ein kleines Sorbet bekommen hat, einfach um vor dem Hauptgang nochmal den Magen so ein bisschen zu erfrischen und auch die Geschmacksknospen so ein bisschen zu neutralisieren. Und da eignet sich Eis oder eben auch ein Sorbet perfekt dafür. Kann man auch super eben diesen Nachhaltigkeitsaspekt wieder aufgreifen und Wildkräuter zum Beispiel nehmen, die man irgendwie überhaupt, im besten Fall hat man die noch im eigenen Garten, wenn die Möglichkeit besteht. Aber ja, da sind wir auch wieder so ein bisschen bei dem Thema, dass Desserts eigentlich den ganzen Tag gehen und Desserts gehen, beziehungsweise Eis, geht eben nicht nur am Ende vom Menü, sondern auch dazwischen oder vielleicht sogar am Anfang.
Wie viel würdest du für so einen Zwischengang, für so eine Kugel Sorbet, um sag ich mal, den Refresher für den Magen zu geben, kalkulieren? Was denkst du da?
Wenn wir von einem simplen, nehmen wir einfach dieses Basilikum-Sorbet-Thema wieder. Wenn wir da jetzt wirklich einfach nur simple Zutaten und auf viel Shishi verzichten, liegen wir da bei einem Wareneinsatz pro Portion von 20, 30 Cent.
Also da ist ja jetzt viel Fantasie drin. Selbst wenn ich den Zwischengang für, keine Ahnung, 4,50 Euro anbiete, das ist auf jeden Fall eine willkommene Abwechslung. Man muss sich nur trauen, das dann auch entsprechend zu verkaufen. Also hier ist wiederum Schulung des Personals ein Riesenthema oder der Mitarbeiter, dass die da auch Bock drauf haben. Du hast vorhin auch gesagt, dass der Umsatz, ja nicht nur durch den Wareneinsatz kommt, der jetzt sehr attraktiv ist, sondern du hast auch gesagt, dass das systemische Vorgehen an der Stelle ganz besonders wichtig ist. Also diese Prozesse, dieses, wie mache ich denn überhaupt Eis? Also früher, ich habe mir so eine Vorstellung, da macht man so eine exklusive Eisschule in Italien, geht dann 6 Monate dort zur Schule, lernt bei irgendeinem Maestro Eis machen, dann kauft man sich für irres Geld so eine riesen Eismaschine oder 3 davon und das ist ja alles wahnsinnig in ja, kostenintensiv, oder wie siehst du das?
Früher ja, heutzutage haben wir zum Glück sehr, sehr viele andere Möglichkeiten. Es ist so ein bisschen, wenn wir uns anschauen, um auf dieses erstmal auf dieses typische Eisschule-Thema zu kommen, wenn wir jetzt den Vergleich nehmen von einem Kaffeevollautomaten und einer Siebträgermaschine. Wenn ich in ein Café gehe, was wirklich nur Kaffee anbietet, dann erwarte ich, dass auch noch wirklich ehrliches Handwerk und wirklich richtige Leidenschaft und richtige Überzeugung dahinter steht. Und dann erwarte ich den Kaffee aus der Siebträgermaschine. Wenn ich jetzt in einem Restaurant bin und es geht mir eher ums Essen und ich kriege am Ende einen Kaffee aus einem Vollautomaten, dann ist das okay. Wenn wir jetzt sagen, wenn du jetzt sagst, du machst einen Eisladen auf und willst wirklich nur Eis verkaufen, dann würde ich sagen, hey, gönn dir mal einen langen Urlaub in Italien und guck dir das mal richtig ordentlich an. Wenn du jetzt sagst, ich habe ein Restaurant und möchte einfach nur auf meine Menükarte oder möchte jetzt einfach im Dessert ein Eis nehmen und du sagst, okay, ich suche mir jetzt ein relativ gutes, aber kein super abgefahrenes Rezept raus und schnapp mir was von der mittlerweile wirklich breit gefächerten Technik zum Eis machen und machst damit dein Eis, dann finde ich das völlig okay.
Das heißt hier an der Stelle ein Plädoyer für systemisches Vorgehen. Also sich ein System zurechtlegen und wo du sagst, okay, das können wir leisten, das geht mit den Gerätschaften. Du sagst auch, es gibt bessere Geräte inzwischen, einfachere Geräte.
Auf jeden Fall. Also früher war es eben dieser klassische Gedanke, okay, man braucht eine Eismaschine für zigtausend Euro, um wirklich gutes Eis zu machen. Mittlerweile haben wir diverse Anbieter, die Eismaschinen verkaufen, wo man quasi einen Becher hat, da friert man seine Masse ein. Die kann man super im Froster lagern. Da ist auch eben wieder dieser Punkt, dass es nicht schlecht werden kann. Es ist nichts, was ich jetzt zwingend in ein paar Tagen verkaufen muss, weil es sonst eben unverkäuflich ist. Und genau, diesen gefrorenen Becher mit der Masse spanne ich in das Gerät ein, mixe es einmal durch. Ich muss eigentlich danach nur noch portionieren.
Das heißt, es reicht, wenn ich hinten raus probiere, ob es schmeckt oder nicht. Ich brauche jetzt keine besondere Fachkenntnis, wo ich sage, für Rezepturen und die Schule. Also für ein Restaurant kann man heutzutage auch ohne aufwendiger Ausbildung und teurer Investitionen gutes Eis anbieten.
Absolut. Und gerade in den Zeiten, in denen wir gerade in der Gastronomie sind, wo wir wirklich an jeder Ecke Fachkräftemangel haben, sparen wir uns eben auch so ein bisschen Fachkräfte oder haben auch die Möglichkeit, mit Menschen, die das Ganze eben nicht von Grund auf gelernt haben, zu arbeiten. Und wenn wir jetzt von diesem System mit diesen Bechern ausgehen, dann kann ich mir eigentlich eine Eisbasis fertig machen, suche mir da einfach ein gutes Rezept aus. Ich meine, heutzutage, jeder hat Internetzugang, es gibt zig gute Rezepte und friere mir die Basis ein und dann, wenn wir nochmal zurück zu diesem Nachhaltigkeitsthema gehen, schmeiße ich da ein paar Basilikumblätter mit rein oder habe ein bisschen Lavendel, der in meinem Garten blüht und werfe den da mit rein und dann habe ich einfach eine große Menge an Optionen und Möglichkeiten, wie ich das Eis verkaufen kann, ohne dass jemand hinstellen muss, der viel Geld kostet.
Und wenn ich jetzt deiner Aussage nicht ganz traue und dann gedacht, oh, oder ich traue es mir nicht zu, ich habe vielleicht auch nicht den Platz dazu. Was könnte ich dann tun, um an gutes Eis ranzukommen?
Ich glaube, da sollten wir uns alle in der Gastronomie mal ein bisschen zurücknehmen und dieses alte Konkurrenzdenken so ein bisschen über Bord werfen. Weil, sind wir mal ehrlich, am Ende des Tages ist gut gekauft immer noch besser als schlecht gemacht. Und wenn du um die Ecke oder im selben Ort einen guten Eisladen hast, der wirklich gutes Eis verkauft, schließt euch mit dem zusammen und versucht irgendwie zusammenzuarbeiten. Ich meine, du kannst dann in deinem Restaurant sagen, ich verkaufe das Eis von Familie XY und die können sagen, hey, unser Eis ist so gut, wir verkaufen das auch an Restaurants und die verkaufen es quasi weiter. Und da kann man super Kooperation eingehen und wir müssen dieses Konkurrenzdenken in der Gastronomie fallen lassen, das bringt uns heutzutage nicht.
Sehr sympathischer Gedanke. Dann bleibt mir noch die Frage, sag mal, wie viel Küche braucht es dann eigentlich noch, um das Thema Dessert, so wie wir das heute diskutieren, zu spielen in einem Restaurant als Umsatztreiber?
Es kommt darauf an, wenn ich jetzt sage, ich möchte ein Dessert mit 15 verschiedenen Komponenten haben. Natürlich musst du dann jemanden extra hinstellen. Wenn du jetzt sagst, hey, ich möchte ein Dessert haben, womit ich einfach noch mehr Umsatz generieren kann, wo ich nochmal ein bisschen mehr Umsatz pro Kopf auch mit generieren kann, dann funktioniert das mit ziemlich einfachen Sachen. Und da braucht es gar nicht viel Shishi, sondern ein gutes Eis, wenn du Glück hast und einen guten Bauern um die Ecke, nimm ein bisschen frisches Obst mit dazu, vielleicht noch ein paar Streusel obendrauf und dann funktioniert das auch mit echt wenig Handgriffen ziemlich gut.
Mit ein paar Streuseln obendrauf sprichst du ja so ein Thema an, das Dessert, wenn es daherkommt, wie fotoaffin ist es, wie insta-able ist es, damit es auch dann rausgeht. Da kommt man nicht drum rum, oder?
Leider nein. Ich finde es super schlimm. Dieses ganze Social-Media-Thema, weil oftmals ist es so, dass die Sachen zwar mega gut aussehen, aber nach nichts schmecken. Aber wir kommen in der Gastronomie mittlerweile auch um dieses Social-Media-Thema nicht rum, weil wenn viele Leute zu dir kommen und deine Gerichte, das, was du anbietest, viel auf Instagram oder generell Social Media geteilt wird, erreicht es viele Menschen und dann ist halt dieser, ich sag mal, Gruppenzwang da, dass andere Leute sagen, ach, da war ich noch nicht, aber ich habe jetzt so viele Bilder gesehen, da muss ich hin. Ein bisschen gehört's dazu. Und man sollte das nicht ganz ablehnen, aber man sollte auch nicht nur drauf setzen, dass es Instagrammable sein muss, weil im Endeffekt, es muss schmecken.
Es muss schmecken, das geht über Insta noch nicht, aber ich komme noch mal kurz zurück auf den Punkt Nachhaltigkeit, den du vorhin gesagt hast. Da hast du nämlich, klingt noch so bei mir nach, ja, da habe ich noch einen Bund Basilikum, den brauche ich nicht ganz, oder mache ich ein Eis. Da wird jetzt der ein oder andere Restaurantbetreiber sagen, ja, Moment mal, dann kommen da, was weiß ich, nur 20 Kugeln raus und dann ist das wirklich dann so sinnvoll, sich da die Mühe für eher kleinere Mengen zu machen? Ist das schlimm, wenn es dann ausgeht oder wie handhabst du das?
Da finde ich Flexibilität ein ziemlich wichtiges Thema, dass man, du musst gerade jetzt in den aktuellen warmen Monaten, glaube ich, geht es gar nicht so sehr darum, dass du, wenn du einfach ein gutes Restaurant bist, dass du sagst, hey, wir haben von, sagen wir, Mai bis September nur die drei Sorten Eis, sondern dass man sagt, hey, schreib doch nicht auf die Karte die und die Sorte von deinem Eis, sondern schreib doch drauf Eis des Tages oder einfach aktuelles Eis. Und dann kannst du auch einfach den Gästen sagen, hey, heute haben wir das und das im Angebot. Schul dein Personal, die Leute, die du im Service hast, sag denen einmal, hey, heute haben wir die 3, 4, 5 Eissorten. Und wenn es morgen dann andere sind, mein Gott.
Aber mir krummelt schon der Magen. Also ich habe jetzt echt Lust auf Eis. Lass mal kurz auf das Thema nochmal zurückkommen, was du gesagt hast mit dem Angebot. Also was würdest du denn jetzt in der Umsetzung, wenn du jetzt bisher zugehört hast, gehst in dein Restaurant und sagst, du willst da umsetzen. Womit fängst du an? Eis, Drinks, Shakes, keine Ahnung. Was wäre jetzt so dein erster Ansatz? Oder alles zusammen?
Ich würde mir ein paar gute Grundrezepte raussuchen, aber auf jeden Fall weggehen von diesem klassischen Erdbeer, Schokolade, Vanille, weil das kriegt man wirklich überall und wenn du nicht wirklich viel Geld investieren möchtest, dann ist es auch schwer, wirklich gute Schokoladen- und Vanilleeis zu machen, weil Schokolade ist teuer, Vanille ist teuer und spannend, das Thema Eisdrinks funktioniert jetzt gerade im Sommer auch mega gut. Du kannst dir auch eigentlich ein gutes Aperol-Sorbet machen und
Der macht mich fertig.
Und gibst davon einfach ein bisschen was in Glas, gießt es mit ein bisschen Prosecco auf. Es ist kein Hexenwerk, aber die Leute werden es lieben. Und so eine Sachen funktionieren richtig gut.
Damit sind wir wieder beim Thema Optik. Das sieht dann auch wahrscheinlich entsprechend aus, macht echt neugierig und gute Laune. Das heißt, wir kommen um das Produkt nicht drumherum. Gleichzeitig ist es so multifunktional. Es treibt den Umsatz, es hat einen guten Wareneinsatz, es wird fotografiert und geteilt, es macht Werbung. Also es spricht extrem viel dafür, das Ganze zu machen. Reduktion oder beim Aufwand, Fachkräfte, nachhaltig, weil eben vielleicht weniger weggeworfen wird. Stattdessen wird es zu Eis verarbeitet, also konkrete Umsetzung im Betrieb quasi inklusive. Vielleicht sollte man so eine kleine Checkliste für euch zusammenstellen, woran man alles denken muss, wenn man jetzt in die Umsetzung geht. Hilfst du mir dabei?
Liebend gern.
Machen wir auf jeden Fall. Also werden wir nachher in die Shownotes packen. Das ist irre gut und wer es umgesetzt hat, darf uns auch gerne schreiben. Ich komme gerne vorbei und probiere dann mal. Also werde ich vielleicht nicht überall gehen, aber ich gebe mir Mühe auf jeden Fall. Vielleicht noch letzte Frage. Eis als für dich als Objekt der Begierde auch das Ganze. Was sind so die Trends, die du für dieses Jahr im Sommer ganz weit vorne siehst?
Ja, auf jeden Fall so eine Geschichte wie mit dem Aperol-Eis. Ich glaube, dass gerade so Eisdrinks dieses Jahr ordentlich laufen werden, weil es eben, es ist simpel und es sind Geschmäcker, die jeder kennt. Fast jeder hat schon mal ein Aperol getrunken, fast jeder hat schon mal ein Mojito getrunken und wenn du da einfach Zutaten aus diesen Drinks nimmst und daraus ein Eis machst, dann musst du dir nicht noch extra Aromenkombinationen und Geschmäcker überlegen, sondern du nimmst einfach Sachen, die schon existent sind, denkst sie nur einen Schritt weiter und verkaufst sie und das geht immer.
Eis ist ja fast so emotional wie die Steuer, ne? Also Du hast immer so einen Ansatz gehabt oder den auch bei der Bewerbung damals für den Koch des Jahres vertreten. Erinnert dich an deine Kindheit. Da habe ich jetzt nicht Aperol im Sinn, sondern da geht's dann um andere Geschmäcker. Du hattest da, glaube ich, so eine Zauberbrause obendrauf, die dann so schön knistert im Mund. Wie weit spielt das eine Rolle?
Also erstmal muss ich sagen, für mich ist Eis nicht so emotional wie die Steuererklärung. Die Steuererklärung kostet mich mehr Nerven. Aber ja, ich hatte auf meinem Eis am Stiel damals diese Knisterbrause, die viele wahrscheinlich von diesem Kaktuseis kennen, was wahrscheinlich fast alle in der Kindheit gegessen haben. Wenn du das isst, du hast einmal den Geschmack im Mund und dann hast du dieses Prickeln und als Kind überrascht dich das total. Und das sind so kleine emotionale Faktoren, die gewisse Punkte bei Menschen oder eben auch deinen Gästen treffen, die man super benutzen kann.
Super ist auch das Wort, was mir einfällt, wenn ich deinen Input heute hier beschreiben dürfte. Also wirklich großartig. Vielen herzlichen Dank, dass du dabei warst, Markus, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Diese Inspiration, diese Feuer, also man sieht es dir an, wie sehr du für das Thema brennst, obwohl es eiskalt ist. Also wirklich Chapeau. Ich habe große Lust auf ein Dessert jetzt. Vielleicht können wir nachher noch eins essen gehen. Und euch wünsche ich viel Erfolg bei der Umsetzung, bei den Punkten. Einen guten Sommer, umsatzstark soll er sein und vielleicht auch jede Menge Spaß machen. In diesem Sinne, bis zur nächsten Ausgabe von ETL Latoga informiert. Ich freue mich auf euch.
Das war ETL Latoga informiert. Euer Branchenupdate für die Hotellerie und Gastronomie. Vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr keine unserer zukünftigen Folgen verpasst. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, würden wir uns über eine positive Bewertung freuen. Bis zum nächsten Mal.